Das ist erst der Anfang, was er jetzt erlebt, hatte er seinen Schülern gesagt, seinen Jüngern. Es kommt der Tag, an dem wird alles anders, an dem bricht hier der Himmel aus. Und das hatte sie brennend interessiert und sie hatten gefragt, wie wird das sein? Und Jesus hat ihnen davon erzählt. In einer kleinen Geschichte, wie so oft, ein Stück in drei Akten. Ich lese das Evangelium nach Matthäus, Kapitel 25, Vers 1, der Anfang des Predigttextes, der uns heute gegeben ist. Mit dem Himmelreich wird es zugehen, wie in der folgenden Geschichte. 10 Brautjungfern nahmen ihre Lampen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Eine Hochzeit, das lief damals anders als bei uns. Mitte war nicht das Jawort vor dem Traualtar oder im Standesamt, sondern der Transfer der Braut. Die Braut wird abgeholt aus ihrem Haus und in das Haus des Bräutigams begleitet. Das ist das Zentrum der Hochzeitsfeier, wobei die Braut in dieser Geschichte überhaupt nicht auftritt. Aber dafür Freundinnen von ihr, jede Menge, 10 Mädchen, und die haben einen wichtigen Job. Der Höhepunkt, die Überführung der Braut, der ist am Abend und im Orient wird es zeitig dunkel, so gegen 6, und das geht ziemlich abrupt, viel schneller als bei uns, fast ohne Übergang von hell nach dunkel. Und die Mädchen waren zuständig für die Festbeleuchtung. Die sind mit ihren Lampen auf dem Weg Richtung Festzug mit dem Bräutigam. Und dann heißt es, aber 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Öllampen an einem langen Stab anzünden war schwierig, so mit Stein und Funken, und deshalb waren die alle vorher schon an und leuchteten schön. Es gab einen kleinen Unterschied. 5 der Mädchen waren helle, die haben sich noch einen kleinen Krug Ersatzöl eingesteckt. Und die anderen haben nur ihre Lampen mit dem Öl, was da halt drin ist und was jetzt schon brennt. Die haben an diesem besonderen Tag alles Mögliche im Kopf, nur das Wichtigste nicht, nämlich genügend Öl. Vers 5, als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Der zweite Akt. Der künftige Gatte hat sich fürchterlich verspätet. Das lag nicht daran, weil er ein Mann war. Das war auch keine Panne des Verkehrsmittels, dass der Esel nicht angesprungen ist oder so. Es war auch nicht ein logistisches Versagen der Eltern. Das hatte einen anderen Grund. Vor dem Feiern saßen der Brautvater und der Bräutigamsvater im Haus vom Vater des Bräutigams und handelten den Brautpreis aus. Das heißt, eigentlich war der schon ausgehandelt, aber so die letzten Details. Welche Geschenke kriegen die Verwandten der Braut, bevor die Braut herausgerückt wird? Und das kann sehr, sehr lange dauern. Und je länger das dauert, umso ehrenhafter ist es für die Braut, weil das bedeutet, eigentlich wollen wir sie ja nicht gerne hergeben. Da müsst ihr schon noch was drauflegen. Das war also durchaus zu erwarten oder möglich, dass sich das hinzieht. Und so müssen die Mädchen warten, im Dunkeln, stundenlang, und das macht müde. In ihrem zarten Alter waren die es nicht gewöhnt, lange aufzubleiben. Und so passiert es, dass ihnen einer nach der anderen unwillkürlich die Augen zufallen und die ganze Clique ein kleines Nickerchen macht. Vers 6, um Mitternacht aber erhob sich lautes Geschrei, siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen. Da standen die Mädchen alle auf und machten ihre Lampen zurecht. Ein Krach, ein Hallo, jetzt geht's los. Die Mädchen hellwach auf der Stelle, schnappen sich ihre Lampen Und nun haben 5 von ihnen ein Problem. Sozusagen eine Ölkrise. Das Öl ist alle. Aufgeraucht. Vers 8. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen: Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen. Da antworteten die Klugen und sprachen: Nein, sonst reicht es weder für uns noch für euch. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst. Das klingt so ein bisschen zickig. Hätten sie nicht. Aber ist es nicht. Es ist besser, einen Hochzeitszug mit 5 Lampen zu haben, die leuchten, als die ersten Meter mit voller Besetzung und dann wird es zappenduster für alle. Das wäre auch nicht gut. Und der Tipp, schnell noch was zu kaufen, der war so abwegig nicht. Bei so einem Fest ist das ganze Dorf auf den Beinen, die Händler sind noch wach. Für die Tankstellen gilt kein Ladenschluss. Insofern immer noch der beste Rat. Aber in der Lage war der beste Rat auch nicht gut genug. Und deshalb der dritte Akt, Vers 10. Und als sie hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit. Und die Tür wurde verschlossen. Das sind die einen, die tanzen mit ihren Lampen und dem Hochzeitszug zum Haus des Bräutigams und die tanzen rein und das große Feiern beginnt. Und die anderen 5, die Törichten, die sind leider im entscheidenden Moment nicht da. Und als sie dann später angerannt kommen, passiert Folgendes. Vers 11. Später kamen auch die anderen Mädchen und sprachen: Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Ich kenne euch nicht, das heißt, ihr seid nicht eingeladen, ihr seid nicht dabei. Das ist natürlich eigentlich schwer vorstellbar, dass sich ein Bräutigam an seine Hochzeit so enge hat. Da ist das, was Jesus mit dieser Geschichte sagen will, in die Geschichte reingeschwappt. Und die ist damit dann auch zu Ende. So wird es sein mit dem Himmelreich, so hat Jesus sie angefangen. Und weiter hat er sie nicht erklärt. Ich ziehe 3 Punkte für uns heraus. Das erste, ein Freudenfest. Beim Himmelreich geht es zu wie eine Hochzeit. Da ist man fröhlich. Hochzeit, Liebe, Lachen, genießen, zueinander gehören. Die Tür wird sich öffnen für euch. Auf euch wartet ein rauschendes Fest, eine wunderbare Zukunft. Genießen, Freude. Es ist noch nicht so weit, aber unser Leben ist sozusagen der Abend davor, der Abend vor dem Fest. Und das heißt nicht, dass unser Leben hier weniger wert ist, dass das entwertet wird, als wäre es kein richtiges Leben, als wäre das hier nur Warten auf das, was kommt. Das hat schon seinen eigenen Wert. Das hat sein eigenes Gewicht. Das ist richtiges Leben. Aber es ist eben nicht schon alles, sodass es dann mit der Zeit, je mehr es vergeht, immer trostloser wird. Christen leben nicht nur so dahin und warten auf dieses und jenes und manches davon kommt und manches davon kommt nicht und anderes kommt anders und werden dabei immer älter und fragen sich dann irgendwann, was ist jetzt noch übrig, worauf sollen wir jetzt noch warten? Wer mit Jesus lebt, bei dem ist es anders. Der hat immer eine Zukunft. Dessen Geschichte hat ein Ziel. Egal wie viele Brüche sie hatte bis jetzt. Egal was daran schwierig war. Wer mit Jesus lebt, der lebt immer auch am Vorabend des Festtages. Das ist unsere Perspektive. Und wir warten nicht ins Leere. Uns kommt einer entgegen. Von der anderen Seite. Und deshalb müssen wir das auch nicht herbeiarbeiten. Wir müssen uns nicht abrackern wie Leute, die ein Ziel erzwingen müssen. Wir können ruhen. Wir können schlafen. Wie die Mädchen in der Geschichte. Ein guter, ruhiger Schlaf, weil man weiß, während wir schlafen, während ich schlafe, geht ein anderer seinen Weg und sucht mich. Und er wird mich finden. selbst wenn ich gerade schlafe. Weil das mit dem Schlafen, das war an der Geschichte ja nicht das Problem. Das war völlig in Ordnung, das war vermutlich unvermeidlich. Geschlafen haben sie alle 10. Und das hat sie nicht gehindert, dabei zu sein bei dem Freudenfest, als es soweit war. Ein Freudenfest. Also das ist das Erste. Wenn wir zu diesem Bräutigam gehören, dann warten wir auf eine wunderbare Zukunft. Unser Leben ist Vorabend des Festes. Allerdings, und das ist das Zweite, das kann man verpassen. Die Warnung, das kann man verpassen. Pass auf, dass ihr den Himmel nicht verpasst. Dass es nicht etwas so kommt, dass der entscheidende Moment da ist und ihr seid nicht da. Wenn die Tür aufgeht zum Fest und der Bräutigam alle reinbittet, alle, die da sind, dass ihr dann nicht ausgerechnet einkaufen seid. Wie die 5 Traumsusen, die am Hochzeitstag alles Mögliche im Kopf hatten, aber das Wichtigste an genügend Öl nicht gedacht hatten. Denn dieses Öl, das ist offensichtlich nicht übertragbar. Das ist persongebunden. Da reicht es nicht, einen zu kennen, der genügend Öl hat. Da reicht es auch nicht, zu einer Gruppe zu gehören, in der die anderen alle gut versorgt sind mit dem Öl. Durch diese Tür gehen wir einzeln. Da kommt es an auf dich selber, auf mich selber. Dass du da etwas in dir hast, was leuchtet. Was nicht nur aussieht wie eine Lampe, sondern was leuchtet. Es gibt so eine falsche Sicherheit, die uns etwas einreden kann, was nicht stimmt. Zum Beispiel dann, wenn wir uns von Jesus all das Schöne sagen lassen, all das Nette, das Gute, alles, was er uns schenken will, dass er immer bei uns sein will und all die schönen Dinge und Verheißungen, aber uns die Nachfolge ersparen, uns den gelebten Glauben vorenthalten, ohne den all diese schönen Dinge nicht von Dauer sind. Dass wir nur die Früchte wollen, aber nicht für die Wurzeln sorgen. So ein einäugiger Glaube, eine halbe Vorbereitung. Die Lampe ist da, aber kein Öl. Einer macht sich auf den Weg, aber im entscheidenden Moment ist er dann doch weg. Sowas, sagt Jesus, sowas soll euch doch nicht passieren, dass ihr am Ende den Himmel versäumt, dass ihr diese Freude verpasst, weil er uns dabei haben will, unbedingt. Weil er dich dabei haben will, unbedingt. Und mich. Und deshalb sagt er uns das. Das Zweite, dass wir das nicht verpassen. Das Dritte, das Öl. Das Öl, das die Lampen leuchten lässt. Und das ist es ja, was in der Geschichte den Unterschied macht. Das Öl, das die 5 hellen Mädchen mitnehmen. Was ist das für ein Stoff? Was hat Jesus damit gemeint? Das sagt er ja nicht. Auch nicht hinterher, wie bei anderen Gleichnissen, wo die Jünger dann fragen, was hast du denn nun genau gemeint? Und wo er einiges nochmal erklärt. Hier tut er das nicht. Und ich bin überzeugt, er macht das absichtlich. Absichtlich nicht. Dass er das so in der Schwebe lässt. Weil es gibt nicht die eine Sache, für die das Öl steht und die dann für alle gilt. Das ist das Öl. Die Geschichte lässt sich nicht übersetzen in eine allgemeine Wahrheit, so nach dem Motto jetzt nochmal in einem Satz für die Erwachsenen. Ein Gleichnis ist keine Gleichung, für die gilt A ist gleich B und dann wissen wir, A ist das Öl, was ist jetzt B? So funktioniert das nicht. Es ist eine Geschichte, in die Jesus uns einlädt, in die wir uns reinziehen lassen und anders wieder herauskommen, als wir reingegangen sind. Also auflösen geht nicht, aber wir können uns immerhin etwas herantasten. Auf alle Fälle ist das Öl etwas, was nicht übertragbar ist. Das hatten wir vorhin. Das ist an die Person gebunden. Es gibt also beim Christsein etwas, was nicht übertragbar ist, was ganz eng zu unserer Person gehört. Was nicht etwas Äußeres ist, was man sich schnell noch holen kann, mit nochmal schnell einen großen Aufwand treiben und dann besorge ich es mir noch. Das funktioniert nicht, es ist etwas sehr Persönliches. das man selber mitbringt. Was ist das? Was ist nicht übertragbar? Was ich bin, ist nicht übertragbar. Was du bist, ist nicht übertragbar. Und was jemand kann, ist auch nicht so schnell übertragbar. Ein Pianist, der kann nicht seine jahrelang trainierte Fähigkeit von heute auf morgen jemandem anderem übertragen. Er kann es ihm vielleicht beibringen, aber dann dauert das sehr lange und dann ist es auch etwas Selbsterworbenes. Und Beziehungen, die sind auch nicht übertragbar. Ich kann nicht eine intensive Beziehung, die ich habe, auf jemand anderen übertragen. Ich kann den mit diesem Menschen bekannt machen, ich kann das irgendwie anstupsen, dass sie sich kennenlernen. Und das gibt vielleicht einen kleinen Vertrauensvorschuss, aber die Beziehung selbst kann man nicht übertragen. Die muss wachsen, die muss allmählich wachsen, Vertrauen finden. Und dann ist das eine andere, das ist eine eigene Beziehung, die dann aus diesem Anstoß geworden ist. Also was ich bin und meine Beziehungen, zum Beispiel die Beziehung zu Gott, die ist nicht übertragbar. Ein weiteres, das Öl ist etwas, was sich offensichtlich verbraucht. Das reicht nicht ein für alle Mal, Öl rein in die Lampe und dann habe ich das, dann reicht das für immer, wie ein Stempel oder ein Siegel oder irgendwas. Nein, das Öl verbraucht sich. Es gibt beim Christsein, beim Leben als Christ offensichtlich etwas, was immer wieder erneuert werden muss. Also nicht etwas, was man einmal erwirbt und dann hat man es einmal bekehrt und getauft und in die Gemeinde eingetreten und fertig. Da ist die Plakette drauf, zertifizierter Christ. Das ist gut, diese Schritte, das ist gut, die zu gehen. Das hilft, es für sich selbst klar zu machen und verbindlich zu machen. Das ist eine leuchtende Lampe. Aber wenn es dabei bleibt, wird diese Lampe eine Zeit lang brennen und irgendwann sachte verlöschen. Vielleicht so sachte, dass man es kaum selber bemerkt. Oder beim Heiraten ist es auch so. Wenn, sagen wir, ein Mann sagt, jetzt hat sie ja gesagt, jetzt ist sie mir sicher, jetzt habe ich sie. Ja, bisher, da habe ich mir Mühe gegeben, da habe ich mich schön gemacht, ich war aufmerksam, ich habe ihr zugehört, habe sie liebevoll behandelt, habe mich von meiner besten Seite gezeigt, so gut das ging. Hab ihr zugehört, mich interessiert. Aber jetzt, alles nicht mehr nötig. Jetzt kann ich mich gehen lassen, jetzt habe ich sie ja sicher. Wir wissen alle, hat er nicht. Er hat sie nicht sicher. Umgekehrt, sie ihn auch nicht. Das muss weitergehen, das muss weiter wachsen. Das verbraucht sich. Auf die Art würde die Liebe verlöschen, da würde die Beziehung austrocknen, wenn man es dabei belässt, bei dem, was mal war. Und dann wäre am Ende bloß noch eine Spur von Ruß, die zeigt, dass hier mal was gebrannt hat. Und übrigens auch wieder etwas brennen kann, selbst wenn man das vielleicht nicht für möglich hält. Also das Öl ist etwas, was nicht ein für alle Mal da ist, sondern etwas, was sich verbraucht. Etwas, was immer wieder erneuert werden muss, dass es hell bleibt. Nicht übertragbar, etwas, was sich erneuern muss. Was also passt dazu? Vorschlag, es geht um einen gelebten Glauben. Es geht nicht um Überzeugungen, Einstellungen, die kann man erwerben und dann für immer behalten. Da geht das. Die verbrauchen sich nicht. Aber gelebter Glaube, lebendiger Glaube, das ist anders. Der lebt und wie alles was lebt, braucht Nahrung und braucht Luft und braucht Licht und braucht Liebe. Und dafür ist es dann auch ein Glaube, der leuchtet, der lebt, der uns prägt. Das, was wir denken, was wir fühlen, was wir wollen, was wir tun. Ein Glaube, der wächst, der mitwächst, der unserem Leben Gestalt gibt. Und solchen Glauben, den kann man eben nicht im letzten Moment noch eben schnell holen, wenn man denkt, vielleicht könnte ich ihn ja jetzt doch gebrauchen. Was für ein Öl das ist, was dieser Glaube braucht, um lebendig zu bleiben, um zu leuchten, kann man jetzt ja immer noch fragen, was ist es denn dann, was er braucht, um lebendig zu bleiben? Die einen Ausleger, die sagen, das ist das Gebet. Das Gebet ist mit dem Öl gemeint. Das ist eine gute Wahl. Das Gebet ist zentral für eine Beziehung. Das bedeutet ja reden, miteinander reden, bewusst in Kontakt treten, sich der Gegenwart des anderen bewusst sein. Das hält eine Beziehung lebendig. Andere Ausleger sagen, das ist der Heilige Geist, weil an anderen Stellen in der Bibel der Heilige Geist mit Öl zu tun hat. Das ist eine gute Wahl. Sich einlassen auf Gott in uns. Mit ihm leben lernen. Zu lernen, auf ihn zu hören. Und seinen Anregungen zu folgen, die zu erkennen. Nur, wir erinnern uns, nicht auflösen. Nicht ein Gleichheitszeichen. Das ist das und das ist das, was ich jetzt brauche, um meinen Glauben lebendig zu halten. Jeder ist anders. Jeder hat eine andere Geschichte, steht an einem anderen Punkt, hat andere Stellen, wo es gerade gut ist, zu wachsen und sich aufzufüllen, sich auffüllen zu lassen. Jeder braucht etwas anderes, dass die Beziehung zu Gott lebendig bleibt und frisch. Was das gerade bei mir ist, was das gerade bei dir ist, das kann verschieden sein. Das kann auch zu unterschiedlichen Zeiten etwas anderes sein. Für die eine ist es ruhig werden und sich wieder dem aussetzen, was Gott sagt, auf Gott hören. Für einen anderen ist es aktiv werden. Da ist es dran, etwas, was er längst gehört hat, was er längst verstanden hat, nur endlich zu tun oder es wieder zu tun. Vielleicht Liebe einüben und tun. Vielleicht anfangen, die eigenen Gaben einzusetzen, die Gott gegeben hat. Vielleicht einen Übergang mit Gott gestalten. Für einen anderen ist es, ein Hindernis wegzuräumen, was den Glauben hindert, eine Entscheidung zu treffen. Oder noch etwas anderes, was wichtig ist, was jetzt wichtig ist, dass die Beziehung zu Gott, deine Beziehung zu Gott lebendig und frisch bleibt oder wieder wird. Was das jetzt genau für dich ist, ich weiß es nicht. Und du weißt es. Und falls nicht, dann ist vielleicht der erste Schritt, das herauszufinden. Und natürlich können wir uns die Liebe Gottes nicht verdienen, indem wir gucken, was ist jetzt dran, was tun wir jetzt. Wir können sie uns nicht mit irgendetwas verdienen. Gott ist nun mal so merkwürdig und liebt uns aus freien Stücken. Und unser Teil ist es, eben diese Liebe aufzunehmen, uns von ihr prägen zu lassen. Lebendiger Glaube. Nach dieser Geschichte, dass wir uns einstellen auf Gottes Fest und dass wir dabei sind, wenn er uns entgegenkommt. Amen.